Es ist Winter, Biggie. Warum fächerst du hier rum?
Herzlich willkommen bei Prinzpiration, unserem praktischen Print-Podcast. Heute zum Thema Farbanpassung. Ja, ich fächer mit dem Fächer rum, kann ich dir genau sagen. Das ist einfach Tonfächer. Da sind alle möglichen Farben drin abgebildet, Druckfarben und so weiter, der hauptsächlich, also was hauptsächlich, aber auch sehr viel von Agenturen genommen wird, um CI-Farben zu entwickeln. Richtig?
Ja.
Ich gucke mir den auch immer unheimlich gerne an, da kann man auch unheimlich schön sehen, welche Abstufungen da sind und so weiter. Also ich finde den
Was ist denn die Pantone-Farbe 2025?
Die Pantone-Farbe 25 ist ein Mokka-Braun. Wie heißt die genau?
Wie heißt du? Mousse.
Mousse, ja, ne? Irgendwie, ja, irgendwas so. Mit Mousse, genau. Ein Mokka-Braun und ich fand sie sehr schön, weil das ein ansprechendes Braun ist. Das ist nicht zu schwarz, das ist auch nicht zu hell. Das hat, ist so eine warme Farbe.
Ja, die haben auch ganz schöne Bilder dazu rausgesucht, die dann irgendwie...
Ja, finde ich auch.
So ein Schokopudding und kriegst direkt Hunger.
Ja, kriegst du. Und ich finde auch die Korrespondenzfarben sehr schön. Von den Tönen
her. Kann man sehr schöne Farbschemas zu nutzen.
Ja, nutzen wir ja auch. Also wir haben dann uns auch direkt entschlossen, unsere eigenen Werbeartikel so ein bisschen an die neuen Pantone-Farben anzupassen, ne? An die neue Pantone-Farbe des Jahres.
Ja, haben wir so einen rosa, einen grünton, einen blauton.
Genau.
Haben wir dazu ausgesucht.
So ein bisschen pastellig alles dazu, aber nicht zu pastellig.
Ja, so natürlich, ne?
Ja, also ich fand es wirklich sehr gelungen dieses Jahr, also muss ich sagen. Richtig gut.
Was haben wir noch? Pantone, dann haben wir noch HKS.
HKS, aber da wüsste ich nicht, dass die da so einen Hype drum machen. Ich glaube, Pantone ist da eher agenturmäßig unterwegs, während HKS eher so die absolute Drucker-Offset-Geschichte ist, ne?
Ja, taucht immer mal wieder auf, ne? Also,
ist auch nicht viel. Ja, aber Pantone macht ja da wirklich mit der Pantone-Farbe des Jahres.
Ja,
die haben ja auch super viele gebrandete Sachen mit ihren, Farben. Also wir haben ja auch Tassen davon,
denen,
ich habe ein Kissen davon, also ich finde das immer sehr schön, das ist halt sehr klar, wie die das machen vom Design
super
her.
Schlicht, ne? Super schlicht, dieses Farbfeld mit dem Namen.
Wir haben ja sogar in der Decke drüben bei euch im Büro welche, ne?
Ja, genau, stimmt, also an der Decke, ne?
An der Decke,
also wir haben keine Kuscheldecken da.
genau, das fand ich auch, finde ich auch immer sehr, sehr schön. Ja, wozu braucht man Pantone-Farben?
Die meisten haben halt ein CI oder CI-Richtlinien oder ein Corporate Design, wo halt die Farben festgelegt werden und dann ist natürlich so ein Fächer optimal, weil man eine Farbreferenz hat und nicht jedes Mal das Rad neu erfinden muss oder jeder Drucker macht sein eigenes Ding oder jedes Druckverfahren druckt sowieso nochmal anders, aber so weiß jeder, wo es hingehen soll, wenn man so eine Farbe auswählt und kann den Fächer dran halten.
Richtig, also im Druckgewerbe ist das sehr, sehr... bald verbreitet, wo während wir jetzt, wenn jetzt so Handwerker kommen oder so, die kommen meistens mit Rahlfarben, ne?
Ja, oder dann, direkt mit dem Stoff, ne? Also sag ich mal mit einer Tapete oder irgendwas.
Ja, genau. Also das ist dann so also das Pendant der Druckbranche zu den Rahlfarben, was im Lack oder in der, wie soll ich sagen, in der Interior World, ne? Also im Innendesign oder so. Bei den ganzen großen, ich darf ja keinen Namen sagen, bei den ganzen großen Baumärkten, da findest du ja auch meistens dann diese Rahlfarben. Oder findest du diese Rahlfarben, ne? Genau,
Die Autohersteller, die machen es wieder anders, ne? Die haben dann immer ihre eigenen Namen. China Blau und was weiß ich.
Ja, genau.
Ja.
Ja, das haben mehr so wie die Papierlieferanten.
Ja.
Die dann Chamois oder Ultra White oder Absolute White oder Bright
Natural,
White. Ja, genau.
Und,
Ja, wir haben natürlich ein bisschen Schwierigkeiten. Im Offsetdruck ist es relativ einfach. Da kaufst du eine Farbdose mit deiner Gewunsch-Pantone-Farbe und zack, kommt es in die Maschine. Wir haben nicht die Möglichkeit, wir müssen alles aus vier Farben zusammenmischen.
Bei uns wird das simuliert aus den vier Farben zusammengemischt. Genau. Richtig.
Und dafür haben wir halt einen besonderen Workflow entwickelt, damit das auch passt. Und das wollten wir einfach mal erklären, was man da alles beachten muss, wie das so laufen will. Und darum dreht sich die heutige Folge. Genau.
Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder der Kunde gibt uns Daten, wo die Pantone-Farbe schon als Vollton angelegt ist. Oder er sagt uns CMYK-Werte, wo es hingehen soll. Oder er bringt halt ein Druckmuster vorbei oder schickt uns ein Proof oder so, irgendwie ein Referenzprodukt, wonach wir uns richten können. Und dann haben wir halt eine Farbbibliothek für Sonderfarben.
Auf der Maschine, ne?
Auf der Maschine, ja, auf dem RIP. Ja. Und dort können wir halt Werte hinterlegen und dann drucken wir hier so einen schönen Sheet aus. Da sind 49 Farbvariationen drauf. Also immer ein bisschen anders.
Dazu will ich auch ganz kurz noch mal ganz kurz was sagen, weil es ist natürlich auch so, dass die Farbgebung individuell wahrgenommen wird.
Absolut.
Na, und das ist eben, der eine sagt, das ist näher dran, der andere sagt, das ist näher dran. Das ist von Männern zu Frauen unterschiedlich. Mhm. Das hast du mir mal erklärt, dass Frauen nicht so gut rot sehen können.
Nee, ich glaube 7-mal mehr rot.
Oder 7-mal mehr, natürlich sehen die mehr rot, ist ja klar.
Ja, also deswegen den Mann nie fragen, wie das rote Kleid aussieht.
Ja, genau. Genau, also solche Unterschiede. Und dann ist natürlich wichtig, dass derjenige, der diese Corporate Identity praktisch unterstützt oder verwaltet, dann auch mit diesem Ton zufrieden ist. Und da deswegen sind es halt so viele Abstufungen, ne? Ja, ja. Weil es natürlich auch drauf ankommt, auf welchem Papier gedruckt wird. Denn richtig. Der Hintergrund dann ja auch wieder, wenn es ein sehr weißes Papier ist, ist es natürlich ein anderes Ergebnis, als wenn es ein charmantfarbenes Papier ist. Und das ist natürlich dann auch wichtig, dass man diese Pantone-Abstimmung oder diese Hausfarben-Abstimmung eben auch auf den Hauspapieren macht. Dann macht es natürlich am meisten Sinn.
Genau.
Ja.
Wir haben ja auch schon öfter den Fall gehabt, dann hat der Kunde gesagt, wir haben Pantone 300C und dann haben wir das mal dahin hingehend angepasst und dann war der halt bei uns zur Druckabnahme und hat gesagt, nee, das ist aber nicht unser Blau.
Ja. Ja.
Weil einfach irgendjemand mal bei einer Druckabnahme entschieden hat, das soll jetzt ein bisschen anders aussehen.
Ja, ja, genau. Oder wir hatten das auch schon mal, dass die gesagt haben, ja, das haben wir uns zwar ausgesucht, aber das ist ja furchtbar.
Weil sie es dann in einer größeren
Fläche gesehen haben. Genau. Da erlebt man schon die lustigsten Sachen. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man dann dieses Farbabstimmungstool auch nutzt, damit man dann wirklich das optimale Ergebnis bekommt, was man selber auch haben will.
Richtig. Ne? Und dann, damit das auch dann nicht irgendwie durch, sag ich mal, parallel durch einen anderen Kunden oder wenn jetzt jemand die gleiche Farbe haben will und dann müssen wir die wieder umstellen. Ja. Deswegen empfehlen wir immer, dass man einen eigenen Farbnamen wählt.
Ja.
Unser DDH Gold oder.
Genau, das kommt das natürlich ganz zum Schluss.
Das ist eine ganz spezielle Farbe dann halt.
Richtig, genau. Aber das kommt natürlich zum Schluss. Erstmal drucken wir die Farbsheets aus und gucken die uns dann zusammen.
Mit Aber die können wir erst ausdrucken, wenn wir die Farbe festgelegt haben.
Ja, das ist richtig. Genau, so weit waren wir aber doch eigentlich schon. Ne?
Ich meine den Namen, ne? Also.
Achso, du kannst die erst aussuchen, wenn du die Farbnamen
hast. Du musst den Farbnamen nehmen und so. Klar, kannst du es später noch umbenennen.
Ja, ich dachte jetzt, ich hatte immer gedacht, wir machen erst die Farbanschwemmung. Wenn wir dann die Farbe haben, dann nennen wir die so, wie der Kunde das haben will. Also DDH Gold, nachdem wir uns das dann ausgesucht haben.
Aber was auch immer. Können wir natürlich umbenennen.
Wie auch immer. Ja, genau.
Wir denken uns erstmal schön was aus.
Ja, okay.
Ja,
dann haben wir den Farbsheet. Gucken wir uns den an.
Ja, und am besten unter dem richtigen Licht. Weil auch da sind die Farbeindrücke extrem unterschiedlich.
Ja. Ob es ein künstliches Licht ist, ob es ein natürliches Licht ist, ob es draußen ist, ob es drinnen ist, ob es unter einem Normlicht ist.
Ja. Empfohlen ist natürlich ein Normlicht, wobei ich da nicht so der größte Fan bin, weil wer hat das im Büro?
Ja.
Hat ja kaum einer.
Ja.
Man müsste eigentlich jedes Mal den Kunden fragen, wo hältst du dich denn auf mit dem Zeug?
Mhm. Ja, aber das ist natürlich auch schwierig, weil der sich wahrscheinlich auf Messen auffällt im Büro. Der ist beim Kunden. Ne?
Richtig. Aber
da muss man dann so einen Mittelweg wahrscheinlich auch finden.
Aber bei dem Normlicht hast du halt am wenigsten diesen Metamerie-Effekt. Das ist halt dieser Effekt, dass eine und die gleiche Farbe unter verschiedenen Belichtungen, unter verschiedenen Lichtquellen anders aussehen kann. Sag ich mal jetzt ein Blau, wo irgendwie ein gewisser roter Anteil drin ist. Und du hast dann eine rote Röhre oder eine rötliche Leuchtstoffröhre, die dann kann das ganz schnell lila wirken.
Mhm.
Und wenn du dann nach draußen gehst, wo kein Rotanteil so in dem Tageslicht enthalten ist, dann ist es plötzlich wieder blau.
Ja.
Ja, und das kannst du halt unter dem Normlicht so ein bisschen verhindern, dass das dann so krassen Unterschied
abweicht.
Ja, aber klar, wenn du dann unter ein rotes Licht gehst, dann passiert das halt.
Mhm.
Da gibt es, das ist einmal dieser Belichtungsmetamerie-Effekt, dann gibt es halt noch einen Geometrie-Effekt, Metamerie-Effekt und auch einen Beobachter-Metamerie-Effekt. Also, dass unterschiedliche Beobachter die Sachen anders sehen. Ne? Also, wir haben nicht alle die gleichen Augen. Und dann gibt es auch noch diesen Geometrie-Beobachter-Effekt, dass die Farbe am Rand vom Bogen einen anderen Abstand oder einen anderen Winkel zu den Augen hat. Und dadurch, sage ich mal, der Rand vielleicht dunkler wirkt als in der Mitte.
Ja.
Okay. Und da muss man sich schon darauf verständigen, wo man jetzt wo man guckt. Und, weil das kann schon, gerade bei Metallic zum Beispiel, wenn du an den Rand guckst, wirkt es vielleicht schwarz. wenn du in der Mitte guckst, dann ist es so krass vielleicht am Glänzen, dass es eine sehr helle Farbe ist. Mhm. Ja, dann,
ja. Ist schon eine Wissenschaft für sich.
Ist eine Wissenschaft für sich, ja, deswegen.
Ja. Ja,
kann man so krass viel Farbmanagement betreiben, wie man möchte, wenn man das nachher unter einem anderen Licht sich anschaut oder vielleicht.
Da passt ja das Sprichwort, es liegt im Auge des Betrachters.
Ja, das ist auf jeden Fall absolut, ja.
Okay.
Aber wenn man ein System hat und das ganz gut erklärt,
ja, genau.
Und kann man sich schon auf eine Sache einigen. Genau.
Also wir haben es natürlich auch immer gerne, wenn der Kunde dann noch vor Ort die Farbabstimmung macht und wir die Sachen nicht wegschicken. Mhm. Dass man dann zusammen nochmal auf die
drüber spricht,
das Ganze zusammen sich auch anguckt und dann denke ich schon, dass das sinnvoll ist. Ja. Aber gehen wir jetzt mal tatsächlich davon aus, wir haben es geschafft und haben aus unserem Farbsheet die Farbe rausgewählt, die uns gefällt. Die wir jetzt auch nehmen wollen. Wie geht es denn dann weiter?
Ja, wir drucken diesen Bogen, ne?
Ja.
Und machen Feintuning noch mit dem Kunden zusammen. Wenn er sagt, nee, ich möchte das wie unten links jetzt haben, ein bisschen mehr Magenta oder sowas. Oder in dem Fall ist das, glaube ich, oben rechts. Hier oben ist eine rote Ecke. Mhm. Das heißt, da ist mehr Rotanteil drin hier.
Ja.
In den Farben. Und hier unten ist vielleicht dann mehr Grün, wenn ich das richtig sehe.
Also der theoretisch geht er davon aus, dass die Farbe, die wir haben wollen, ziemlich in der Mitte ist.
Genau, das ist die Originalfarbe, die einmal eingestellt war. Aber wenn er jetzt sagt, ich möchte irgendwie eine Nuance mehr Rot, dann geht man halt hier oben hin und wählt sich was aus.
Mhm.
Und so kommt man sehr nah halt.
Und dann kann man dann diese Farbe dann auch wieder in die Mitte stellen und fängt dann wieder weiter. Also das ist dieses Feintuning, dass man dann von oben die, sagen wir mal, die ganz rötlichste dann wieder als Ausgangsfarbe nimmt und dann fängt er wieder an zu basteln.
Mhm. Ja, genau. Ja. Also wenn ich könnte jetzt da die Werte von da oben rechts nehmen und die in die Mitte stellen, dann haben wir das wieder als Grundfarbe sozusagen, als Basis. Dann könnte man den Bogen nochmal ausdrucken. Das ist dann in der Regel nicht nötig, wenn man schon so viele Variationen hat.
Eben. Dann macht man lieber da mal einen Vollfarbenbogen und guckt sich den dann nochmal ganz an. Ne?
Ja, oder genau, oder einen Andruck von der realen Datei.
Ja, genau, von der realen Datei. Ja, richtig. Okay, also dann haben wir die Farbe, dann haben wir die abgestimmt.
Dann wird das alles dokumentiert bei uns im System und gespeichert, damit das auch bei mir, also jedes Mal mit bei der Profilierung und dem Farbmanagement praktisch immer wieder mitgeregelt wird, dass sie auch konstant bleibt, diese Farbe. Und jedes Mal, wenn die Druckdatei kommt, mit diesem Farbnamen wird er halt in dem.
Also das bedeutet, gedruckt. Es wird dann vierfarbig gedruckt, aber die Datei wird nicht vierfarbig angelegt.
Die hat halt eine Volltonfarbe.
Genau, also die hat eine fünfte Farbe dann in dem Moment, ne? Als bei der Anlage, damit man dann auch die CMYK-Sachen dann auch nochmal gesondert anpassen kann. Mhm, also, dass die Farbe konstant bleibt, aber wenn man jetzt merkt beim Druck, die Leute haben alle rote Köpfe zum Beispiel, dann nimmt man halt vielleicht ein bisschen raus an der Farbe, aber die Sonderfarbe, also diese Spezialfarbe, Hausfarbe, die bleibt dann trotzdem konstant. Das kann ich, wenn ich die als fünfte Farbe anlege, kann ich das gesondert voneinander anpassen.
Ja, ne? Das war einer der großen Vorteile, dass man, weil klar, wir können natürlich irgendwie an dem Druck nachträglich noch ein bisschen die Farbe verändern, aber wie du schon sagst, also wenn ich jetzt dann rot reduziere, um die Gesichter natürlicher zu machen, dann verändert sich nachher alles andere auch. Und das will man ja nicht. Ne?
Und deswegen ist es bei den Daten, bei der Datenanlage dann schon wichtig, dass das wie im Offset, da ist es ja sowieso so, auch im Digital-Look dann angelegt wird, obwohl es nur simuliert wird. Ist vielleicht ein bisschen tricky zu verstehen, aber wenn wir das so erklären, ist es, glaube ich, ganz klar, weil man dann eben dieses CMYK gesondert anpassen kann. Dadurch macht das dann natürlich besonders viel Sinn. Ne?
Ja, es gibt auch Pantone-Farben, die nicht gehen. Sollten wir auch drauf eingehen.
Ja, das stimmt. Also die man einfach aus vier Farben nicht zusammensetzen kann. Genau,
weil zum Beispiel die Farbpigmente gar nicht so leuchtend sind im Vierfarbdruck. Also wenn wir jetzt so ein Neon-Orange oder sowas nehmen, da fehlt einfach diese Leuchtkraft.
Ja,
die
richtig.
Kriegen wir auch nicht zusammengemischt, wenn diese Leuchtkraft einfach in keiner dieser Farben drin ist.
Ja, da brauchst du dann diese speziellen Pigmente.
Genau.
Ja. Oder auch bei diesen Gold-Silbertönen oder so, die kriegst du ja auch nicht zusammengemischt, weil da sind ja dann wirklich auch so Glänzpartikel auch drin, ne, die dann schimmern dementsprechend.
Wobei das ja die neuen Rips jetzt bei uns zum Beispiel, die können das. Da habe ich das jetzt hier gemacht. Das ist ein Gold mit einer Mischung noch drin. Also das ist kein reines Gold, sondern man hat so ein paar Nuancen, wenn man das ein bisschen anders haben will. Das geht mittlerweile ja auch.
Ja, aber du kannst halt nicht ohne die Zusatzfarbe Gold diese Nuance reinbringen, die Schimmer.
Nein, natürlich nicht.
Das meine ich. Nein. Ja, genau.
Dafür brauchst du die entsprechende Maschine.
Genau, das meine ich, dass du dann wirklich dann diese Sachen dann auch noch mit reinbringen musst. Ne? Ja, und dann wird es dokumentiert, damit die Maschine sich das dann immer automatisch zieht und wir dann gar nicht mehr da jedes Mal groß drauf achten müssen und in alle Möglichkeiten. Also das ist einfach dann sicher.
Ja, das ist eine Farbbibliothek, die, wie man das auch aus den Layout-Programmen kennt, die hat auch schon diese eigentlich alle Pantone-Fächer vorgespeichert. Die sind schon mal von Xerox in dem Fall oder von Fiery, je nachdem. Das ist in dem Fall der RIP-Hersteller, also der Software PC, liefert, die Software, genau, für die Maschinen liefert. Der hat das irgendwann schon einmal angepasst an die Fächer, so grob, und dann wird es halt nur fein getuned, je nachdem, welche Maschine man hat.
Und dann ist halt sicher, in dem Rahmen der Möglichkeiten, dass diese Farbe so gedruckt wird. Und das heißt, das ist dann aber auch ganz gut, dass man dann eben auch in anderen Druckverfahren als im Digitalog und bei uns dann sicher sein kann, dass die Farbe dann auch wieder so steht. Also wenn ich normalerweise eine Pantone-Farbe nehme, sollte die ja dann im Offset genauso idealerweise aussehen wie im Digitaldruck. Und dafür sind diese Fächer ja auch irgendwo da.
Genau, ja.
Dass man dann durchgehend in allen Druckverfahren dann wirklich das gleiche Ergebnis hat, damit ich, wenn ich jetzt eine Broschüre in einer hohen Auflage drucken lassen muss, wo der Digitallook dann nicht mehr wirtschaftlich wird, sondern im Offset, dass ich dann aber trotzdem die Preislisten, die ich andauernd neu drucke, weil die sich immer ändern, die gleiche Farbe haben und dass das dann trotzdem stimmig aussieht und als Gesamtkonzept eben dann auch dem den CI-Richtlinien des einzelnen Unternehmens entspricht. Ne?
Idealerweise ja.
Ja.
Aber man muss das auch realistisch betrachten, also es gibt halt Grenzen und es gibt auch Toleranzen, aber durch diese Techniken kann man sehr, sehr nah dran kommen.
Ja.
Und das ist auch immer ein bisschen farbabhängig, wie wir ja schon gesagt haben, dann kommt das Licht dazu. Also so ein bisschen Schwankungen muss man einfach sich bewusst machen, dass das passieren kann.
Und man kann natürlich noch mehr entgegenwirken, wenn man wirklich auch Papiere festlegt, dass die gleich sind für die einzelnen, also für die unterschiedlichen Druckverfahren. Dann ist es auf jeden Fall schon nochmal.
Definitiv, ja.
Ja, nochmal sicherer, dass man auch wirklich alles aus einem Guss bekommt. Es sieht halt schön aus, wenn man eine Visitenkarte abgibt und eine Broschüre dazu, eine Preisliste und das passt alles. Also zumindest 98% zusammen, dass es aus einem Guss ist. Als wenn die eine dann wirklich rot schimmert und die andere wird es wesentlich dunkler und die nächste ist so, das sieht natürlich nicht schön aus. Es sieht einfach nicht professionell aus. Und wer sich die Mühe macht, eine Hausfarbe zu definieren, der möchte bestimmt auch das Ergebnis dann. Der macht sich ja Gedanken drüber und will dann auch dementsprechend die Qualität und den Anspruch haben, nach außen zu wirken das macht so eine Wertigkeit von so einem Unternehmen und auch wie das Unternehmen sich präsentiert, die Wertigkeit wird dann halt durchgezogen durch alle Produkte.
Ne?
Und das ist wichtig.
Ist auch wichtig, dass man sich nicht für die falsche Farbe entscheidet.
Das stimmt.
Also, ne, ich meine jetzt nicht, dass jemand vielleicht kein Blau mag oder so, aber es gibt halt Farben, die sind schlecht zu drucken.
Ja,
ne?
Ja.
Haben wir ja schon gehabt.
Ja, oder die sehen einfach nicht schön aus. Ne? Also die sehen schön aus am Fächer vielleicht, aber wenn man die dann druckt, dann manche Farben, du hast recht, da kommt dann auch wieder dieser Moiré-Effekt durch.
Ne? Oder die gehen halt nur in einem Druckverfahren und der ist gar nicht geeignet für kleine Auflagen.
Ja, ach, das hatten wir ja auch schon.
Und dann muss man jedes Mal eine Riesenmenge abnehmen oder man muss alles bekleben noch mit zusätzlicher Folie.
Ja. Oder eben auch im Offset vordrucken und dann das Logo im Offset vordrucken und dann die einzelnen individuellen Sachen. Also wir haben einen Kunden, bei dem war das so. Da hat sich irgendwie die Chefin über die Marketingabteilung hinweggesetzt und hat dann eine SCI gemacht mit einer Sonderfarbe, die im Digitallook gar nicht geht. Und dann haben sie dann wirklich echt Schwierigkeiten gehabt bei der Umsetzung hinterher, weil das dann nie die Farbe war. Das passte nie zusammen. Und dann haben wir dann, weil die hatten irgendwie so 250 Factsheets, und dann haben wir dann im Offset das Logo immer vordrucken lassen. Und haben dann die individuellen Inhalte im Digitallook da eingedruckt. Dann ist natürlich mit Kosten. Und dann war das auch mit den Roll-Ups. Da haben wir dann wirklich die Roll-Ups gedruckt und haben dann eine Folie, weil die gab es dann in diesem
Ralton.
Und dann haben wir die Folie dann da noch zusätzlich draufgeklebt. Bedeutet natürlich, das ist nicht besonders wirtschaftlich und schnelle Liefertermine sind damit ja auch nicht unbedingt einzuhalten. Ne? Das war schon sehr kompliziert. Das haben die über Jahre durchgezogen, jetzt haben sie es wieder geändert.
Ja, es gab dann so eine Ersatzfarbe eine Zeit lang, die war aber auch nicht schön, weil das dann irgendwie so ein schmutziger Ton war.
Ja. Richtig.
Ja, und jetzt haben sie es dann wieder geändert.
Ja,
ne?
Ja,
das
war auch genau,
auf jeden Fall nötig.
Ja, ja, richtig. Also, es sah schön aus, was die sich ausgedacht haben. Das sah super aus. Das war eine perfekte Farbe. Das war so Neon-Orange. Das war wirklich modern, das war auffällig, das passte zu dem ganzen Anspruch von dem Unternehmen, aber es war halt nicht praktikabel, nicht wirklich praktisch.
Aber das kann ja auch nicht jeder wissen, welche Möglichkeiten an welchem Produktionsverfahren gibt. Ne? Also,
ja, meinst du nicht, dass eine professionelle Agentur das wissen sollte?
Also ich meine, es verändert sich ja stetig. Wir sehen das ja selber. Für unsere Maschine gibt es jetzt auch schon diese Neon-Sachen, die jetzt kommen. Ne? Und das kannst du halt nicht schon mal alles auf dem Schirm haben.
Wenn
sich einer nur mit Offset vorher beschäftigt hat und denkt, dann gehst du vielleicht davon aus, das geht überall.
Ja, genau.
Dafür ist es halt so wichtig, darüber zu sprechen.
Ja, genau, dass es wirklich Töne gibt, die schwierig sind.
Ja.
Oder gar nicht gehen. Oder ja.
Ja.
Stimmt. Ja, ich weiß ja nicht, was sie für eine Hausfarbe oder was du für eine Hausfarbe hast. Sorry, ich weiß nicht, was du für eine Hausfarbe hast, aber man kann das auch ganz einfach mal ausprobieren, ne? Wie das dann so rauskommt im Digitaldruck und ob das Sinn macht, da eine Farbanpassung zu machen. Ich meine, das macht natürlich nicht Sinn, wenn man jetzt einmal mal eine Broschüre druckt in einer 20er Auflage und dann nie wieder. Da macht natürlich so eine Farbanpassung mit einer einzelnen Druckerei nicht viel Sinn. Das wird dann schwierig. Aber wenn man langfristig zusammenarbeitet, was wir eher mit, ich würde fast sagen, 95% unserer Kunden tun, dann ist es schon sinnvoll. Wir haben also sehr, sehr viele, die diese Hausfarben bei uns angepasst haben. Wir haben einen Ordner voll mit diesen Farbsheets und so weiter.
Ja, manche haben
ja
auch 20 verschiedene Hausfarben, ne?
Wenn
die verschiedene Unterfirmen, Tochtergesellschaften haben.
Ja.
Die haben dann wieder andere Logos. Ne? Da machen wir einmal so ein Sheet mit allen Farben, passt alle an und dann ist das für immer fest sozusagen.
Genau. Also einfach mal, wenn bei einer langfristigen Zusammenarbeit macht das super Sinn, diese Sachen zu machen.
Ja.
Ne? Auf jeden Fall. Passt gut.
Ja, das Wichtige dabei ist noch, dass die Schreibweise bei den Volltonfarben konstant ist. Ne? Also, dass man keine komischen Sonderzeichen da reingibt, sondern einfach ganz normale.
Also, so selbst Groß- und Kleinschreibung muss beachtet werden, sonst erkennt das RIP das nicht. Ne?
Genau. Genau,
ja. Und möglichst einfach, aber schon erkennbar. Ne? Also, wir nennen es ja meistens dann DDH-Gold oder was weiß ich, Sparkassenrot. Ich meine, das ist jetzt.
Ja,
so in der Richtung, damit man dann auch wirklich das eindeutig zuordnen kann und dann ist das auch einfach und das kann sich dann auch jeder merken. Aber ich glaube, bei den Satzprogrammen kannst du, wenn du es einmal drin hast, ja sowieso dann automatisch jedes Mal wieder auswählen. Ne? Sagst ja, das ist dann in der Farbbibliothek enthalten.
Klar,
und dann musst du ja nicht jedes Mal drauf achten, wie du das Ding nennst, wenn du das da einmal vernünftig eingestellt hast. Ne?
Ja.
Super.
Ich glaube, wir sind soweit.
Ja, ne, also denke ich auch, wenn du noch Fragen hast dazu, melde dich bei uns. Gerne können wir auch immer so eine Farbanpassung machen, wenn da Interesse besteht. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Wenn die Folge für dich wertvoll war, wenn sie dir gefallen hat, like uns, kommentiere gerne. Und
beim nächsten Mal gehen wir noch ein bisschen weiter, ein bisschen tiefer rein, ne? Mit Spezialfarben.
Mit den Spezialfarben, ja, genau. Also das wird auch noch eine eigene Folge dann wirklich mit Spezialfarben. Genau.
Mhm.
Ja. Da freuen wir uns auch schon drauf.
Abonniert den Podcast.
Genau. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis
dann. Bye. Tschüss. Ciao.